der einen Halle sind ganz viele Menschen, die sich engagieren und helfen und diese Kleidung sortieren. Und in der anderen Halle sind Menschen, die wirklich ohne jegliche Dinge irgendwie in Deutschland angekommen sind und erstmal überhaupt gar nicht wissen, wie sie in einer so riesigen Messehalle mit 1200 anderen Menschen gelandet sind.
So nah die Hallen B6 und B7 zusammenliegen, so nah sind sich hier die Not und die Hilfe gekommen.
Jeder Nacht Polizei. Ich habe nicht einen Tag da richtig in Ruhe geschlafen. Immer wo das Licht ausgeht, nach einer Stunde, siehst du da 10 Polizeiauto, Schäferhunde.
Es war wirklich so eine Parallelwelt hinter einem Bauzaun mit einer Folie.
Doch in 3 Tagen muss die Messehalle geräumt sein, Besen rein. Und ein Ersatz ist noch nicht gefunden. Für viele hier fällt der Abschied schwer.
Die Zeit war schon die vielleicht heikelste Zeit. Das hätte auch schiefgehen können. Es hätte auch so sein können, dass der Verein darüber einfach immer kleiner wird, immer weniger Leute kommen und dann irgendwann das Projekt beendet ist.
Hanseatic Help bereitet sich auf einen Umzug vor. Und diesmal nicht auf einen Umzug von Messehalle zu Messehalle, sondern auf den finalen Auszug aus der Messe. Das Problem, es gibt ziemlich viele Kisten, die aus der Halle raus müssen, aber noch keinen Ort, an den sie können. Willkommen zurück bei Mythos Messehallen. Das hier ist Folge 3 Zukunft. Ich bin euer Host, Jonathan Kleinpass. In den ersten beiden Folgen haben wir von der Euphorie in Hamburg erzählt, von dem Willen zu helfen. Wir haben gehört, wie diese Euphorie kanalisiert und dafür genutzt wurde, eine funktionierende Infrastruktur aufzubauen. Falls ihr Folge 1 und Folge 2 noch nicht gehört habt, halt Stopp, klickt mal zurück und fangt damit an. In dieser Folge geht es um den Auszug aus den Messehallen, die Probleme dabei und darum, wie sehr der Verlust dieses Standorts Hanseatic Help getroffen hat, wie nah der Verein dran war zu scheitern. Aber vorher hören wir, wie es war, als Geflüchteter in den Messehallen untergebracht zu sein. Der Podcast heißt ja Mythos Messehallen, weil für viele Menschen, die bei Hanseatic Help aktiv sind, diese Messehallenzeit immer noch ein Moment ist, aus dem Kraft geschöpft wird, der Hoffnung macht. Alle HelferInnen, die damals in den Messehallen waren, berichten, wie wahnsinnig energiegeladen die Stimmung damals war. Diese Geschichte wird immer wieder erzählt, beziehungsweise verschiedene Geschichten aus dieser Zeit. Aber direkt neben der großen Kleiderkammer, in der die Stimmung so euphorisch war, war die Messehalle, in der die Geflüchteten untergebracht waren. Und in der Halle war eher keine Happening-Stimmung. Das gehört zu dieser Geschichte auch dazu. Khaled war einer von denen, die 2015 in den Messehallen untergebracht wurden. Er war aus Syrien nach Deutschland geflüchtet.
Die Halle war gerade in dem Umbau, dass immer Trennwände mit Laken abgespannt wurden, um so ein paar Zellen die Messe in ein paar Zellen zu teilen. Und in jeder paar Zelle waren zwischen 10 bis 15 Menschen untergebracht auf Feldbetten.
Das war wie so ein kleines Labyrinth, muss man schon sagen. Man hat die dann, wir haben die auch nummeriert, ne, A1, A2, B1, ne, dass man so eine grobe Ordnung hatte. Und die Leute in den paar Zellen, die hatten auch alle so Ausweise, ne? Und da wurde auch drauf notiert, in welcher Parzelle die jetzt genau wohnen.
Das ist Dominik. Er arbeitete damals als Sozialarbeiter für Fördern und Wohnen und seine Aufgabe war dafür zu sorgen, dass die Geflüchteten in den Messehallen mit Kleidung und Hygieneartikeln ausgestattet wurden. Fördern und Wohnen ist ein Sozialunternehmen der Stadt Hamburg und unter anderem für die Unterbringung von Geflüchteten zuständig.
Da gab es noch einen etwas größeren Essbereich. Das war auch eine externe Firma, die hat da das Catering organisiert. Und dann gab es auch noch Sitzbänke, ne, da konnte man sich hinsetzen und auch die Nahrung, Frühstück, Mittag, Abendbrot zu sich nehmen. Und dann gab es noch einmal ein Arztzimmer, gab es. Und dann gab es halt noch unsere Büros.
Das klingt so ja erstmal ganz okay. Aber vieles wurde auch ziemlich auf den letzten Drücker organisiert.
Ich hatte im Nachhinein das Gefühl, oder währenddessen, dass leichte Überforderung war, weil es gab keine ausreichenden Sanitäranlagen. Dann wurden irgendwann Dixi-Klos bestellt für 1200 Menschen, circa zwischen 10 und 15 Stück. Die wurden, ich würde jetzt keinen Zeitraum angeben, aber es wurden längere Zeit sie nicht entleert. Das heißt, du konntest nicht mehr auf die Toiletten gehen. Und wir sind öfter, da war eine Zeit Dom, und wir sind dann halt auf den Dom gegangen und dann auf die Toiletten. Irgendwann nach 2, 3 Wochen kamen neue Container mit mehr Sanitäranlagen.
Die Sanitäranlagen waren also eher dürftig und auch die Stromversorgung eher mau.
Ich kann mich an so eine Situation daran erinnern, dass an diese Steckdosen sich Gruppen von Menschen versammelt haben und Handys aufgeladen haben. Und da gab oft Streitigkeiten, weil, du musst dir das vorstellen, sind 1200 Menschen und wir hatten nicht die Ausstattung, dass für jede Person eine Steckdose ist.
Vorsichtig formuliert kam die Infrastruktur in den Messehallen schnell an ihre Grenzen und trug zur angespannten Lage in der Unterkunft bei. Und solche Situationen führten auch hin und wieder zu Konflikten zwischen einigen HelferInnen und den Verantwortlichen der Stadt Hamburg. Der Vorwurf war, die Stadt tut zu wenig. Also bevor es mit den Messehallen weitergeht, ein kleiner Einschub. Die Ehrenamtlichen von Hanseatic Help waren längst nicht mehr nur in Messehallen aktiv, sondern halfen bei der Verteilung von Hilfsgütern auch in anderen Unterkünften oder Gebäuden, die gerade zur Unterkunft wurden. René war damals dabei.
Es gab einen Anruf der Innenbehörde. Wir wollen heute einen Baumarkt sozusagen für eine Flüchtlingsunterkunft nehmen. Und wir sagen, okay, alles klar, wir kommen hin, wir bringen da Starter-Kits mit. Und dann sind wir sozusagen hingefahren, um das da hinzubringen. Und waren, wie auch immer, relativ früh da. Der Baumarkt war noch zu.
Das Problem, der Baumarkt, ein ehemaliger Max Bar, war in einem ziemlich schlechten Zustand. Es war nicht sauber, es gab nur eine Toilette.
Und ich so, ja, und wie ist das mit Trinkwasser? Ja, Trinkwasser haben wir nicht, das können wir morgen beschaffen. Ich so, Leute, es ist 20.30 Uhr und wir haben hier gleich 800 Leute und kein Wasser? Dann war ich mit dem LKW, mit dem wir die Sachen gebracht haben, schnell zum ersten Penny gefahren. Und ich sozusagen, ich beschlagnahme jetzt alle Wasserpaletten, also natürlich mit bezahlen, nicht? Aber und dann sind wir zum nächsten gefahren und der hatte auch nur noch anderthalb Paletten. Und ich auch alles Wasser mitgenommen, was sie dort hatten. Und schließlich waren wir dann um 9 zurück oder so. Und halt, da waren die Busse schon da, haben die Leute schon gebracht und so. Und mir tat es total leid, dass wir es nicht in der Lage waren, jeder Person eine Wasserflasche zu geben. Das war so ein emotionaler Moment.
Bei der Erinnerung an die Situation kommen René die Tränen.
Also wir sind halt in Deutschland, haben eigentlich Zugriff auf alles, nur sind so schlecht organisiert, dass wir es noch nicht mal packen, da Wasser hinzukriegen.
Auf Fotos sieht man, dass außen am Baumarkt noch der Spruch »Schön, dass Sie da sind« auf einem alten Werbeplakat am Eingang steht. Naja. Auch Simone erinnert sich an solche Situationen.
Ich fand es erschreckend, wie uns die Stadt alleine gelassen hat. Vor allem, wie sie sich auf uns verlassen haben. Weil es Situationen gab, wo wir von Unterkünften angerufen wurden. Die eine Unterkunft war direkt gegenüber von einem Metromarkt. Also es war jetzt nicht so, dass da nichts in der Nähe war. Dass sie Babynahrung brauchen, dass sie Toilettenpapier brauchen. Und das fand ich schon krass. Also zu überlegen, die Versorgung der Flüchtlinge wird hier gerade privat finanziert. Das fand ich schon interessant. Zumal die Stadt auch jetzt nicht müde wurde, sich auch mit dem Projekt zu schmücken. Klar bringt man da Babynahrung hin, wenn man weiß, dass die keine haben, weil ich will ja auch nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendwie ein Kind hungert. Aber sich da so drauf zu verlassen, das fand ich schon heftig.
Ich habe auch mit Marcel Schweitzer, dem damaligen Sprecher der Sozialbehörde, über die Konflikte zwischen manchen Ehrenamtlichen und der Verwaltung gesprochen. Die Situation, die Simone und René beschreiben, haben Marcel und ich nicht konkret besprochen. Aber zum Verhältnis Freiwillige und Stadt sagt er Folgendes.
Natürlich hat sich die Stadt darauf verlassen, weil die ganze Stadt auch vor einer großen Herausforderung stand. Und ich finde das auch vollkommen richtig zu sagen, wir packen alle an. Und jeder nach seinen Möglichkeiten. Es gab aber immer die Vorgabe, oder den Anspruch, dass die Verwaltung keine staatlichen Aufgaben überträgt auf Ehrenamtliche. Die Aufgabe des Staates und der Behörde war dann, beide Systeme zusammenzuführen. Also das staatliche finanzierte Angebot der Kleiderkammern in den Stadtteilen und dieses riesige ehrenamtliche Engagement, das ganz plötzlich entstanden ist, wo jemand Ehrenamtliches definiert, so machen wir das, so ist der Prozess. Ich stelle die Regeln auf und so läuft es hier. Dieses Selbstverständnis von Teilen der Kleiderkammer Messehallen. Wir haben hier was geschaffen und das bezahlt ihr jetzt. Und dann ziehen wir uns vielleicht zurück oder wir bleiben hier drin, aber wir müssen dann auch nach folgendem Stundensatz bezahlt werden und so. Das funktioniert nicht und auch nicht in einer Krise, weil dann schafft man einen Präzedenzfall für künftige Zeiten. Da muss man den Rücken gerade machen und sagen, nee, so geht's nicht. Also ihr könnt nicht sozusagen die Bedingungen definieren, wie die Allgemeinheit, die Stadt, das jetzt finanziert.
Soweit ich es heute nachvollziehen kann, waren die Forderungen, von denen Marcel hier spricht, keine offiziellen vom Verein, sondern eher etwas, was von einzelnen HelferInnen an ihn herangetragen oder ihm vielleicht auch mal an den Kopf geworfen wurde. Als Sprecher der Sozialbehörde brauchte er sicher ein dickes Fell. Eine Verwaltung, die Regeln und Vorschriften achten muss und eine Gruppe von HelferInnen, die schnell und spontan helfen möchte, nicht immer eine einfache Kombination.
Klar, ich kann die Krise oder diese Phase aus dem Blickwinkel der Ehrenamtlichen in den Messehallen, in den Flüchtlingsunterkünften oder aus der Verwaltung sehen. Die Aufgabe zum Beispiel des Senators und des Staatsrats und auch des damaligen Bürgermeisters war aber, die gesamte Stadt im Blick zu haben. Und wir hatten nicht nur Unterstützung. Wir hatten auch Menschen, die gesagt haben, wieso macht ihr jetzt hier alles möglich für die Geflüchteten und ich kriege nichts ab. Ich bin immer noch arbeitslos. Wer kümmert sich um mich? Oder Sozialhilfeempfänger, die sagen, eine Erhöhung des Sozialhilfebeitrags ist wohl nicht möglich, weil wir jetzt so viele Geflüchtete auch noch aufnehmen müssen. Also diese soziale Frage, die bewegte uns eben auch parallel. Also, weil es immer die Maßgabe auch des damaligen Bürgermeisters und des Sozialsenators war, wir nehmen niemandem etwas weg. Wir müssen nur gucken, dass die anderen auch was kriegen.
Im Sommer 2015 hat die Hamburger Zivilgesellschaft der Stadtverwaltung kräftig unter die Arme gegriffen. Doch auch die Verwaltung der Stadt Hamburg hat dem Verein Hanseatic Help später sehr geholfen. Bei aller Kritik wussten viele engagierte HelferInnen und MitarbeiterInnen in der Verwaltung, was sie aneinander hatten.
Das wurde alles geklärt, und zwar immer alles, ich sag mal, mit kompromissbereiten Ehrenamtlichen, die ein Verständnis dafür hatten, dass die Verwaltung nicht das Böse in der Welt ist und dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung nicht blockieren wollen, sondern ermöglichen wollen, aber eben auch bestimmten Regeln unterworfen sind.
Aber jetzt nochmal zurück in die Messehallen, zu den Geflüchteten, die dort in einer angespannten Lage zurechtkommen mussten. Das lag nicht nur an der Infrastruktur, sondern auch daran, dass eben sehr viele sehr unterschiedliche Menschen in einer Extremsituation miteinander zurechtkommen mussten. Die Menschen in der Halle waren ja keine homogene Gruppe. Ich zumindest muss mir das auch immer wieder bewusst machen, dass hinter dem Sammelbegriff Geflüchtete Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen stecken.
So unterschiedliche Menschen, die untergebracht werden, unterschiedlichen Sprachen, unterschiedliche Bildungsniveau, von Familien zu alleinstehenden Männern zu alleinstehenden Frauen.
Im Jahr 2015 kamen die größten Gruppen aus Syrien und Afghanistan. Länder, die zwar beide vom sunnitischen Islam geprägt sind, aber in denen zum Beispiel unterschiedliche Sprachen gesprochen werden und die sonst nicht so viel gemeinsam haben. Und das waren natürlich nicht die einzigen Herkunftsländer.
Eritrea waren auch ein großer Teil, dann aber auch viele aus dem, sag ich jetzt mal, grob zusammengefasst aus dem Ostblock, so Serben, Bosnier, Kroaten, Sinti, Roma, auch viele, Somalia, Nigerianer.
Die Nächte in den Unterkünften waren besonders schlimm. Das sagt Sam dazu. Er ist gebürtiger Afghane und kam damals aus Pakistan nach Deutschland.
Jeder Nacht Polizei. Ich habe nicht einen Tag da richtig in Ruhe geschlafen. Immer wo das Licht ausgeht, nach einer Stunde, siehst du da. 10 Polizeiauto, Schäferhunde.
Da ich auch viele Überstunden gemacht habe und wirklich bis spät in die Nacht da war, oft nach 12 Uhr, da kam Helikoptereinsätze. Also abends, sobald die Sonne unterging, da ging hauptsächlich das Schlechte dann, sage ich jetzt mal, um sich. Da sind Tische, Stühle geflogen, Messer sind gezogen worden. Das war schon der Alltag, muss man sagen. Man muss aber auch sagen, das war nicht der überwiegende Teil. Das waren wirklich immer ein kleiner Prozentteil. Lass es 1, 2, 3, 4% sein, mehr aber auch nicht. Die haben aber dann auch manchmal so ein bisschen die anderen versucht mit reinzuziehen. Wir gegen die, wir Syrer gegen die Afghanen oder wir Marokkaner gegen die oder wie auch immer. Ne? Man hat dann so eine Zugehörigkeit versucht zu generieren. Und dann ist es doch immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen. Einer hat sich in einem Armbrot vorgedrängelt. Einer hat einen Steckdosenplatz länger besetzt, als es er sollte. Die banalsten Sachen. Da gehen Leute in Parzellen rein und nehmen sich einfach Sachen, klauen einfach, ganz klar. Oder aber auch mal, es werden so Mädchen belästigt von Familien oder auch von Alleinreisenden. Und wirklich von A bis Z alles dabei gewesen, wirklich.
Schlechte Infrastruktur, die Flucht noch in den Knochen, fehlende Rückzugsräume, Gewalt. Und das war noch nicht alles.
Viele haben immer jeden Tag darauf gewartet, dass sie ein Transfer. Transfer ist das, was, dass du in Hamburg erst angekommen bist und von Hamburg weiter woanders verteilt wirst. Genau, und da haben sie an dem Tag immer gewartet, dass dieser Zettel kommt, weil viele haben diesen Zustand nicht gehalten. Es war halt so ein Warten und man weiß nicht, was als nächstes kommt. Was nicht zu einer Entspannung der Lage gekommen ist, sondern diese Ungewissheit. Du hast Ungewissheit, du weißt nicht, was auf dich zukommt, was dich erwartet.
Diese Ungewissheit nagt an vielen Geflüchteten. Dazu kommt die Sorge um Angehörige oder Freunde, die nicht mitkommen konnten. Khaled und Sam haben zum Glück die Energie, proaktiv mit ihrer Situation umzugehen.
In der Zeit, wo noch nicht klar ist, wie es weiter mit mir geht, ich musste mich mit irgendwas beschäftigen. Wie gesagt, ich habe dann gedolmetscht, übersetzt, begleitet bei bestimmten Prozessen, Menschen in Kliniken begleitet. Die Zeit, bis eine Klarheit entsteht, wie es mit mir weitergeht, sinnvoll zu gestalten.
Khaled hatte einen Vorteil. Er konnte schon Deutsch, weil er zwischen 2002 und 2008 in Deutschland studiert hatte. Seine Deutschkenntnisse rufen aber auch Misstrauen hervor.
Viele haben erstmal aus dem Betreiber Fordern und Wohnen gedacht, dass ich ein Mitarbeiter bin, weil ich Deutsch gesprochen habe. Dann haben sie erstmal nicht das geglaubt, dass ich jetzt zugeflüchtet bin, dass ich Geflüchteter bin. Und die Menschen, die auch da angekommen sind, haben gedacht, ich sei von den Betreibern untergejubelt, um herauszufinden, was sie wollen.
Sam sprach damals noch kein Deutsch, aber Englisch. Und er geht offen auf die Leute zu.
Als wir da in dieser Flüchtlingshalle gekommen sind, nach 2 Tagen, bin ich in der Informationsrezeption hingegangen, meinte, hey, ich brauche Hilfe. Ich brauche neue Klamotten. Und dann kam der andere Kollege von da mit dieser grünen Weste, meinte, hey, wollt ihr uns helfen, dann bekommt ihr Klamotten. Meinte, wie? Ich kann ein bisschen helfen mit Klamotten sortieren. Und sind wir reingekommen, meinte, hey, das ist die Halle. Ich habe die ganze Nummer gezeigt, Kids, Erwachsene, wie ist alles. So muss das sortieren. Da steht Wasser, Kaffee und so. Bedient euch, wenn ihr Durst habt oder Lust habt. Meinte, okay, wir haben erstmal geholfen. Zum Glück konnte ich damals Englisch. Und wir haben auch Englisch unterhalten. Und dann immer höre ich immer alle zweite Person, moin, moin, moin. Okay, was heißt das? Warum sagen die nicht Hallo? Meinte, in Hamburg sagt man moin. Und dann haben die mit mir angefangen Deutsch zu reden. Sagt, halt, hey, stopp. Ich kann nur ein Wort, moin. Und dann irgendwann kommen die Kollegen, meinte, bevor wir so schließen, meinte, hey, habt ihr 20 Minuten Zeit, dürft ihr was aussuchen, was ihr benötigt.
Sam spaziert mit seinem Begleiter also einfach in die Kleiderkammer, hilft mit und bekommt so ein wenig Kleidung. Integration könnte so einfach sein. In den ersten chaotischen Wochen der Kleiderkammer kam es mal vor, dass Geflüchtete auch innerhalb der Kleiderkammer mithalfen. Das wurde dann aber untersagt, weil niemand ausgenutzt werden sollte.
Aber das war schade. Wir hatten richtig Spaß dran. Unsere Zeit ging schneller. Wir mussten nicht irgendwie nachdenken, wo wir sind. Und da hat es Spaß gemacht. Leute kennengelernt, Kultur kennengelernt, Sprache. Und wie gesagt, es war einfach schön.
Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick dabei hilft zu verstehen, wie es als Geflüchteter in den Messehallen war. Diesen Menschen mit dem Nötigsten zu helfen, war die Initialzündung für Hanseatic Help. Aber die Zeit in den Messehallen geht auf einmal ziemlich schnell zu Ende.
Was das jetzt alles bedeutet, wenn es auch hier weg ist, also wenn die Messehallen zu sind, was dann? Darüber hinaus das Engagement, bleibt es bestehen? Macht man weiter, auch wenn man jetzt nach Wandsbek, Jenfeld oder sonst wohin fahren muss? Ne? Das sind ja auch Fragen, die kommen auf einen zu dann.
Ja, hier ist alles schön zentral. Ne?
Hier ist alles zentral, deshalb funktioniert das so gut.
Die Sorgen um die Zukunft sind das eine Problem. Ein anderes liegt gut sortiert in den Messehallen. Es ist klar, dass Tonnen von Spenden nicht mit umziehen können. Muss jetzt ein Großteil einfach auf den Müll?
Wir haben natürlich viel mehr bekommen und angenommen, als wir ausgeben konnten. Das war das eine. Das zweite war, dass du, und das ist noch heute so, dass du einfach von bestimmten Dingen zu wenig und von bestimmten Dingen zu viel bekommst. Um es mal ganz platt zu sagen, wir kriegen immer zu viel Damen- und Kinderkleidung und zu wenig Herrenkleidung. Und dann hat man einfach Dinge, die wir in Hamburg nicht weitergeben.
Gerade während wir an dieser Folge arbeiten, hat Hanseatic Help übrigens mal wieder einen Spendenannahmestopp für Damenkleidung.
Da gibt es jetzt ja verschiedene Denkmodelle. Wir haben uns dagegen entschieden, Sachen in die Verwertung zu geben zum Beispiel. Das ist auch ein Modell, wo man sagen kann, dann kriegt man irgendein Geld und dann kann man mit dem auch was Gutes machen. Wir haben gesagt, das ist nicht unser Verständnis. Und dann haben wir uns schlau gemacht, wo in der Welt die Dinge gebraucht werden.
Und um euch die Problematik etwas zu verdeutlichen.
Wir hatten ja damals auch noch, das vergisst man auch manchmal, wir hatten nicht nur die Messehalle mit Spenden voll, wir hatten auch noch einen Bunker in Wedel. Als sozusagen die Spendenmenge in der Messehalle nicht mehr handelbar waren, haben wir einen sehr, sehr großen Bunker in Wedel noch gefüllt.
Der Stolz darüber, wie viel Spenden man sortieren und lagern konnte, bekommt einen Realitätscheck. Denn am Ende geht es ja darum, nicht möglichst viel zu lagern, sondern die Spenden sinnvoll zu verteilen. Es war also klar, dass Hanseatic Help Hilfe braucht. Schnell. Chris, ein Logistikexperte der DHL, schaute sich die Situation in den Messehallen an und weiß zum Glück, wen man um Hilfe bitten kann.
After this visit, he called me. He said, Max, can you come tomorrow to Hamburg? Because we have a situation. It's a little bit out of proportion.
Das ist die Stimme von Max. Er hat die Organisation HRIF, Harif, gegründet, die viel Erfahrung in der internationalen Verteilung von Hilfsgütern hat. Im Videocall mit mir erzählt er, wie er nach dem Anruf von Chris schnell nach Hamburg kam und etwas schockiert war.
So I came over to Hamburg and I was really shocked. Big Messe, exhibition hall, and completely packed with relief goods from collection. You know, it was amazing.
Also Max hatte schon einiges gesehen. Aber die Mengen in den Messehallen beeindrucken auch ihn. Und wenige Tage, bevor die Halle Besenrein übergeben werden muss, ist sie das noch lange nicht.
The problem is, in December, it's hard to find trucks to go outside Holland or outside Germany, because there's a lot of goods already going out for the Christmas in the various countries.
Es ist kurz vor Weihnachten und schwer, LKWs zu finden. Die fahren ja alle schon Weihnachtsgeschenke durch die Gegend. Aber wieder zeigt sich jemand solidarisch, diesmal die DHL.
They agreed to give these trucks, I think they gave them for free, free transportation, for a part of the trucks. So a part of trucks went to Eastern Europe, mainly to Poland, and the remaining went to Iraq.
Es werden über 20 große Sattelschlepper gewesen sein, die die Hilfsgüter nach Osteuropa und in den Irak transportieren. Das funktioniert auch so gut, weil das Logistiksystem von Hanseatic Help funktioniert. Die Spenden sind gerettet.
Actually, when I think about it, I'm still amazed that it worked. That we were able to help to get a part of the goods out.
Hanseatic Help lernt in dieser Zeit eine weitere wichtige Lektion. Hau dich nicht mit Zeug voll, das du eigentlich nicht brauchst. Spar dir immer ein bisschen Platz auf für die wirklich wichtigen Dinge. Die Spenden sind also gerettet, aber die Sorge um den neuen Standort bleibt und der Abschied aus den Messehallen fällt richtig schwer.
Doch in 3 Tagen muss die Messehalle geräumt sein, Besen rein. Und ein Ersatz ist noch nicht gefunden. Für viele hier fällt der Abschied schwer.
Ach, da steckt so viel Herzblut drin. Und mir geht es manchmal so, wenn ich hier reinkomme in die Halle und ich habe diesen Geruch der Halle im Kopf oder in der Nase, dann kriege ich manchmal fast Tränen in die Augen, wenn ich mir vorstelle, dass das demnächst weg ist.
Das war übrigens die Stimme von Dineke, die sehr viel in den Messehallen und danach gewuppt hat. Und mit dem Gefühl ist sie nicht allein. Dazu Andrea.
Es war so emotional, weil diese 5 Monate in der Messehalle haben uns so geprägt und so zusammengeschweißt und man hat so viel gemeinsam erlebt. Und dann hat auch noch, als der letzte LKW rausfuhr, Volker mit seiner Trompete gespielt. Und da sind wir dann alle heulend zusammengebrochen. Das war ein ganz trauriger Moment.
Der Abschied aus den Messehallen ist eine Zäsur. Viele sind hier in den letzten Monaten über ihre eigenen Grenzen gegangen, um anderen Menschen zu helfen. Viele sind sehr erschöpft. Einen dauerhaften neuen Standort gibt es auch noch nicht. Aber zumindest eine Zwischenlösung. Die LKWs rollen raus aus dem Zentrum Hamburgs.
Jetzt steht fest, der neue Standort der Kleiderkammer wird auf dem Otto-Gelände in Bramfeld sein.
Das ist eine Verladehalle, die hat irgendwie 20 oder 40 Bühnen, mit denen man im LKW andocken kann.
Die Halle in Bramfeld war in einigen wichtigen Punkten jedoch ganz anders als die Messehallen.
Die Halle dort, in der wir dann waren, die war zugangsbeschränkt. Das heißt, man konnte nicht wie vorher in den Messehallen einfach reinspazieren und sagen, guten Tag, hier bin ich. Ich möchte jetzt hier 2 Stunden was machen. Sondern man musste sich am Tag vorher anmelden und dann wurde der Name aufgenommen. Man musste dann, wenn man dann dort war, seine elektronischen Geräte abgeben. Und das hat einfach viel von diesem Drive, den wir vorher hatten, genommen. Da haben wir auch wahnsinnig viele Ehrenamtliche verloren. Da ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, nur noch das Kernteam übrig geblieben.
im August irgendwie die Marktstraße runterzuschlendern und für eine Stunde in der Messehalle zu helfen, ist für die Leute was ganz anderes, als im grauen Januar die Bahn zu nehmen und nach Bramfeld rauszufahren. Und das war so ein totaler Bruch. Also das ist auch, wo ich sagen würde, spätestens da hat es sich für mich auch einfach nach Arbeit angefühlt.
Die Zeit war schon die vielleicht heikelste Zeit, wo man, das hätte auch schiefgehen können. Es hätte auch so sein können, dass der Verein darüber einfach immer kleiner wird, immer weniger Leute kommen und dann irgendwann das Projekt beendet ist.
Das, was uns vorher auch ausgemacht hat, nämlich einfach, du hast Bock zu helfen, okay, komm rein, wir finden was für dich, war da ja gar nicht mehr.
Und wir mussten parallel zu der Lösung Bramfeld die Folgelösung versuchen zu finden. Und das war schon im Wissen von, Hamburg ist jetzt keine Stadt, wo ganz viele toll gelegene Flächen in günstigen Preissegmenten leer stehen und wir noch nicht mal wissen, wie wir die Miete bezahlen sollen. Es war schon eine Unsicherheit, ja.
Ein harter Kern trotzte der unsicheren Zukunft und hielt Hanseatic Help am Leben. Die ersten internationalen Hilfstransporte waren ja schon aus den Messehallen losgefahren. Weitere Transporte werden während der Zeit in Bramfeld gepackt.
Dann sind wir in die internationale Spendenlogistik eingestiegen, wo wir auch Unterkünfte, also Flüchtlingslager in Syrien und Irak zum Beispiel bedient haben. Also da gab es ja ganz viel, was wir dann im Endeffekt mit dieser Ressource, die wir aus Hamburg hatten, dann auch national und international bewerkstelligen konnten.
Wir sind zum Beispiel von Partnerorganisationen eingeladen worden, ein Erstaufnahmecamp im Nordirak zu besuchen. Ziemlich dicht, ehrlich gesagt, da, wo wirklich gekämpft wurde.
Und da haben wir sehr, sehr lange drüber geredet, weil die Spenden erreichen den Ort ja auch ohne, dass wir mitfahren. Die wollten das natürlich.
Aber können wir das verantworten, dass jemand praktisch im Namen von Hanseatic Help dahin geht und sich in Gefahr begibt?
Letztendlich entschied man sich dagegen und schickte erstmal niemanden mit in den Irak. Und das Durchhalten im Winter lohnt sich.
Gebrauchte Kleidung säckeweise. Schon am ersten Tag in der großen Elbstraße hat die Spendenannahme gut zu tun. Seit Bestehen der Kleiderkammer sind etwa 2,3 Millionen Artikel an Flüchtlinge und andere Bedürftige verteilt worden.
Das klingt schon wieder ein wenig nach Messehallen. Zum Ende des Winters hat Hanseatic Help ein neues Zuhause. Im März 2016 zieht der Verein in der großen Elbstraße ein. Zunächst nur als Untermieter der Stadt. Im Laufe des Jahres 2016 kann dann aber auch ein eigener Mietvertrag unterschrieben werden.
Wir hatten ja fast immer nur einen Horizont von ein paar Wochen, mit dem wir vorher planen konnten. Und dann war das plötzlich, ich glaube, mindestens schon mal ein Jahr oder zwei Jahre Planungssicherheit. Das war ein total gutes Gefühl. Leichte Unsicherheit auch mit der Frage, noch mal eine kleinere Fläche. Wie kriegen wir das da gut organisiert? Aber grundsätzlich war das totale Erleichterung, weil das war so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen.
Und dann haben wir ein großes Eröffnungsfest gemacht tatsächlich, wo Musik gespielt wurde, wo wir alle Interessierten eingeladen haben, wo wir die Nachbarschaft eingeladen haben und einfach gemeinsam gefeiert haben, dass wir jetzt wieder einen Standort haben.
Die Solidaritätswelle von 2015 schwappt also noch heute durch Hamburg. Und das liegt vor allem an engagierten HamburgerInnen, an Ehrenamtlichen, die sich manchmal oder immer wieder Zeit nehmen zu helfen.
Ich glaube, der Geist von ganz vom Anfang ist immer noch da.
Vielleicht warst du auch damals in den Messehallen oder hast mal in der großen Elbstraße Zeit gespendet oder engagierst dich sonst irgendwo dafür, dass die Welt ein kleines Stückchen hilfsbereiter ist. Wie schön. Denn ohne zivilgesellschaftliches Engagement geht es nicht. Man kann übrigens immer noch einfach so bei Hanseatic Help mithelfen. Schaut doch mal vorbei. Vielen Dank an alle, die wir für diesen Podcast interviewen durften. Carsten, Arndt, Uschi, Christian, Nils, Jonathan, Kai, Simone, Khaled, Anna, Sam, Dominik, Marcel, René, Inga, Andrea und Max. Mythos Messehallen wurde produziert von FACE und Hanseatic Help. Produktion und Recherche Susanne Bönisch, Anna Cenic und Christina Klein. Schnitt und Tonmischung Kersten Binnecke. Storytelling und Hosting von mir, Jonathan Kleinpass. Wir würden uns alle sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns vielleicht ein Like dalasst. Ciao.